Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und natürlich kann man nicht authentisch rüberkommen, man ist immer authentisch. Die Frage ist gerade in der Politik, wie wird Authentizität und die eigene Authentizität inszeniert? Und das ist ein ganz wesentliches Kriterium, nämlich wie kann ich schweigend kommunizieren? Wie kann ich das nicht oder noch nicht Gesagte vielleicht noch nicht in Worte bringen, aber es schon anmuten lassen, also mitschwingen und ein Echo spüren?
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie kann ich Mensch sein und Mensch bleiben? Für dieses Gespräch habe ich den Autoren und Berater Ulrich Sollmann eingeladen. Wir haben im Vorgespräch ganz viele spannende, interessante Themen zusammengesucht. Ursprünglich wollte ich ihn zu dem Buch Psychodynamische Grundlagen der bioenergetischen Analyse interviewen. Dann sind aber so viele spannende und zeitgemäße Themen aufgekommen, dass wir uns entschlossen haben, das Ganze ein wenig zu erweitern. Und ihr werdet sehen, wo uns die Reise heute hinführt. Wir freuen uns, denn wir haben drei unterschiedliche Themenblöcke. Aber bevor wir zu diesen Themenblöcken kommen, erstmal herzlich willkommen, lieber Ulrich.
Ja, schönen guten Tag, Danny.
Lieber Ulrich, wir haben uns für die unterschiedlichen Themenblöcke entschieden, weil dein Leben so vielseitig interessant und spannend ist und gleichzeitig inhaltlich thematisch aktuell. Aber um das zu verstehen, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Oh je, das ist ja eine schwere Frage, Danny. Also, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Enkelkinder, bin sehr glücklich damit. Gleichzeitig, weil wir zusammenleben in einem Haus, hat das natürlich auch, wie soll ich sagen, einige Turbulenzen, die da mit im Spiel sind und die das mit sich bringt. Aber naja, die Liebe geht ja nicht ohne die Spannungen. Und okay, das ist der kleine persönliche Eintritt. Und ich komme von einem Dorf, von einer Kleinstadt. Also ich selber sage immer Kleinstadt, weil wir sind seit 956, also über 1000 Jahre, haben wir die Stadtrechte. Meine Familie sagt immer, und mein Sohn, der schmunzelt dabei, ach komm, das ist doch nur ein Dorf, ne? Also von daher. Aber gut, ich komme daher und bin, ja, wenn man so will, über verschiedene Wege zu dem gekommen, was ich heute bin. Also ich meine jetzt beruflich. Ich habe erst Jura studiert, 3 Jahre. Habe, als ich ein Semester in Wien verbracht habe, mein Vater hatte mir damals gesagt, geh ins Ausland. Es ist ganz wichtig, ein Semester im Ausland zu studieren. Dann bin ich nach Wien gegangen. Nur kann man da als Deutscher kein Jura studieren, weil das ist alles ein bisschen anders. Und dann habe ich gedacht, weil ich immer schon eine Vorliebe für Sigmund Freud hatte. Ich habe den natürlich damals überhaupt nicht verstanden, aber der hat irgendwie mich doch gelockt. Und dann habe ich gedacht, oh, in Wien, da kann ich ja auf den Spuren von Sigmund Freud unterwegs sein. Und habe natürlich dann, bin sehr neugierig gewesen, habe auch einige von den wirklich ganz alten Koryphäen da noch getroffen und bei denen gelauscht. Habe nichts verstanden, um ehrlich zu sein. Aber der Geist in Wien, der städtischen Kliniken, der hat mich doch ergriffen, sodass, als ich nach Hause kam wieder und Jura weiter studieren wollte, habe ich aufgehört und habe gemerkt, das ist es nicht, das geht nicht. Ich wollte immer als Rechtsanwalt Jura studieren, um mit den Menschen zu arbeiten. Aber die Psychologie oder die Psyche, also der Zugang, der fehlte mir. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war zu schlecht im Abitur, habe einen schlechten Durchschnitt gehabt, habe also den Numerus Clausus nicht geschafft und habe dann in Bochum ein Studium begonnen, das war das Studium der Sozialwissenschaften. Und das war damals die erste Möglichkeit, sich die Fächer selber zusammenzusuchen. Und das hat mir gefallen, weil ich Einfluss drauf hatte und habe sehr viel Psychologie da reingelegt in dieses Studium. Und da bin ich, wenn man so will, ja, neugierig geworden. Ich bin auf die heiße Spur gekommen. Ich habe gemerkt, sich mit dem Menschen zu beschäftigen, mit dem Menschen in der Gesellschaft, in Gruppen, in der Kultur hier auf unserem Globus, das hat mich wirklich fasziniert und bin eingestiegen und voll, wie gesagt, ja, im Grunde genommen hängen geblieben. Und habe aber dann gemerkt, nachdem wir damals bezogen auf das Buch des Club of Rome's Grenzen des Wachstums, habe ich gemerkt, die Arbeit mit Gruppen und Systemen, der Blick drauf und die Arbeit damit, der reicht mir nicht, weil ich habe gemerkt, in der konkreten Arbeit gab es ja so bilateral oder Mikroprozesse der Kommunikation und der Beziehungsgestaltung, bei denen ich merkte, wie wichtig die sind. Zum Beispiel, wenn jemand nichts sagte, dann war das für uns am Anfang, naja, der ist ja seines Glückes Schmied, der kann ja was sagen, wenn er möchte, und wenn nicht, dann schweigt er. Aber ich habe dann gemerkt, oder wir haben gemerkt, der traut sich vielleicht nicht oder der wird von anderen dominiert und habe dann gemerkt, mir ist wichtig, eine zusätzliche Kompetenz zu erwerben, nämlich die Menschenkompetenz in Mikrobeziehungen. Und habe mich entschieden, Psychotherapieausbildung zu machen. Das war einmal die Ausbildung in Gestaltpsychotherapie und in bioenergetischer Analyse, also in Körperpsychotherapie. Und bin als jemand mit einem Zweibein stand unterwegs gewesen. Ich habe meine Praxis gehabt und gleichzeitig habe ich beraten und Supervision gemacht in der Wirtschaft, in NGOs und wurde 1995, und das war das dritte wesentliche berufliche Schlüsselerlebnis, wurde ich vom Spiegel angefragt. Und damals gab es die Spendenaffäre, Steffi Graf und ihr Vater. Das heißt, Steffi Graf war eine wirklich, ja, eine Außenseiter, kann man nicht sagen, aber wirklich hatte enorme Qualitäten und war jahrelang Spitzentennisspielerin im Weltranking, während der Vater das Geld, was seine Tochter verdient hat, in Plastiktüten in den Puff brachte. Das heißt, man fragte sich damals bei diesem Offenlegen dieses ganzen Zusammenhangs, was ist denn passiert zwischen diesen beiden? Dann hat man mich gefragt, ich soll eine Analyse machen über die mediale Inszenierung des Beziehungsmusters zwischen Steffi Graf und ihrem Vater, wie es, wie gesagt, in den Medien abgebildet wurde. Und nicht, dass ich mit den beiden gesprochen habe, sondern wichtig war das Muster, wie es medial inszeniert war. Das heißt, dieses dritte Bein, was ich dann entwickelt hatte, war die Frage, wie funktioniert Öffentlichkeit? Und damals gab es noch kein Social Media, kein Internet in dem Sinne wie heute. Aber die Frage war natürlich auch damals schon, wie funktioniert Öffentlichkeit, mediale Öffentlichkeit? Wie funktioniert mediale Inszenierung? Und das war natürlich ein großes Thema, vor allen Dingen auch in der Politik damals. Das heißt, seitdem laufe ich, wenn du so willst, auf drei Beinen.
Ja, super, spannend. Das macht jetzt gerade ganz viel auf. Also wir nehmen heute auf am 21. Januar, gestern war Inauguration Day in den USA. Ich fange mal groß an, wenn man sich anschaut, wen Donald Trump in sein Kabinett berufen hat, sind das erst einmal vor allem Leute, die aus den Medien kommen. Das heißt, die große Frage, welche Rolle spielt Medienkompetenz heute, um in die Politik zu gehen?
Überhaupt, das ist keine Frage, die müssen eine Medienkompetenz haben. Ich würde ergänzen zu dem, was du gesagt hast, dass es Medienleute sind, die er eingeladen hat. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, wenn ich auf den Menschen schaue, sind das Menschen, die ein Muster haben, das einem Rambo-Muster ähnelt. Das sind also, wenn du so willst, Einkaräter. Das heißt, das sind richtige Kaliber. Das sind Menschen, wenn ich an Elon Musk denke oder an die Mark Zuckerberg oder Thiel oder wenn auch zum Beispiel Sylvester Stallone als Außenminister-Spezialist ins Kabinett nicht, aber in seine Truppe holt, dann sind das eindeutig Menschen, also Männer, die Rambo-Qualitäten haben, also ein Muster von Rambo. Und das ist natürlich etwas, was Donald Trump vertritt. Also insoweit sind es nicht nur Medienexperten, und die Frage, ich komme gleich drauf zurück, Medienkompetenz, Politik, ist natürlich gerade jetzt auch für uns wichtig zu beleuchten. Nicht, was passiert und wie funktioniert es in Amerika, sondern was hat das für eine Auswirkung hier auf Deutschland, auf Europa? Und da haben wir natürlich mit Politikern zu tun, die sich abstrampeln. Einige sind sehr kompetent, was Medienkompetenz angeht, also Affinität zu den Medien, aber andere, ja, sind auch recht holprig. Das heißt, sie sind nicht geübt genug in der Art, wie sie, ich sag mal, in den Medien auftreten. Und da geht es mir jetzt nicht um die politischen Inhalte oder welche Partei vertritt derjenige, sondern wie elegant oder wie ansprechend oder wie überzeugend oder mit welchen Tricks oder wie verführerisch kommt jemand rüber als Politiker. Und da ist es im Augenblick in dem Wahlkampf, wenn ich mir jetzt das so die einzelnen Figuren vorstelle, wird es brisant insoweit, als einige, die zum Beispiel in dem nicht demokratischen Bereich als Politiker unterwegs sind, ich will jetzt mal noch keine Namen nennen, dass die zum Teil eine hohe Medienaffinität haben. Mhm. Während andere, die eher dem demokratischen, nicht eher, die eindeutig dem demokratischen Lager zuzurechnen sind, zum Teil, naja, noch ein bisschen an ihrem Diamanten schleifen müssen.
Und gibt es da für dich eine Korrelation oder eine Kausalität, dass Demokraten eine schlechtere Medienaffinität haben als Nicht-Demokraten?
Medienaffinität, deshalb habe ich mich bezogen auf Rambo, Medienkompetenz. Ja, ne, Medienkompetenz und Affinität ist ja bezogen auf den Kontext unterschiedlich. Wir in Europa verstehen bis vor einiger Zeit noch Medienkompetenz als, wie kann jemand gut reden, wie kann er gut performen, das heißt authentisch, wie man so sagt, rüber zu kommen versucht. Und natürlich kann man nicht authentisch rüberkommen, man ist immer authentisch. Die Frage ist gerade in der Politik, wie wird Authentizität und die eigene Authentizität inszeniert? Und dann sind wir bei den Entwicklungen des Rechtspopulismus und des Rechtsextremismus, und die haben, bedingt durch die politische Gemengelage global gesehen, haben die natürlich einen grundsätzlich unterschiedlichen Impetus. Eine Rambo-Inszenierung, oder wenn ich als Rambo inszeniere, dann mache ich das schlimmstenfalls mit dem Baseballschläger oder mit dem Maschinengewehr, während Medienkompetenz in einer, ich sag mal, vielleicht eher europäisch geprägten Medienkompetenz etwas völlig anderes darstellt. Das heißt, im Augenblick sind die Politiker, ja, ich will mal Mensch bleiben und sagen, naja, sie können im Augenblick, oder viele von denen können im Augenblick noch nicht richtig umgehen mit dieser Diskrepanz, mit diesem Zwiespalt, nämlich auf der einen Seite diese eher vielleicht alte, traditionelle, vielleicht auch europäische Tradition von Medienkompetenz zu leben und gleichzeitig tagtäglich und stündlich quasi nicht nur aufgefordert, sondern auch gedrängt werden, Rambo-Qualitäten in welcher smarten Form auch immer zu pflegen und anzubieten, weil die Menschen natürlich sehr genau drauf hören, auf diese Rambo-Qualitäten. Ne, wenn da jemand reinkommt und mit der Faust auf den Tisch haut, dann kann man das hören, kann man das wahrnehmen, aber vielleicht passt das gar nicht zu dem Typus und zu dem Muster des jeweiligen Politikers einer demokratischen Partei. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kommt jemand im Wahlkampf damit klar, ich sag mal, smart und traditionell medienkompetent zu leben und gleichzeitig aber auch mit diesem impliziten Erfordernis konfrontiert zu sein, in Anführungsstrichen, laut und markant genug zu sein. Und ich sage extra jetzt nicht, ein Rambo zu sein und zu spielen.
Da würde ich gerne mal reingehen, weil ich da einen Zielwiderspruch sehe. Also ich glaube, dass das für die kurzfristige Aufregung diese Rambo-Qualitäten hilfreich sind. Aber auf den langen Atem ich glaube, ermüdend, halt auch nicht staatsfrauisch oder staatsmännisch. Und vielleicht einfach mal auf das Beispiel von Angela Merkel, das finde ich ganz spannend. Und man kann sie jetzt relativ gut zitieren, gerade aktuell, weil sie gerade ihr neues Buch relativ medienwirksam bespricht. Und sie hat ja selber gesagt, na, sie ist halt nicht eine rhetorische, sie hat nicht die rhetorische Brillanz eines Barack Obama, dessen ist sie sich bewusst. Und gleichzeitig ist sie ja 16 Jahre erfolgreich im Sinne von durchweg Bundeskanzlerin gewesen und ist auch quasi selbst gewählt, nicht wieder angetreten. Wenn wir uns die Person Angela Merkel anschauen, was wäre so dein externer Blick auf die Person mit dem Fokus auf Medienkompetenz und Auftritte?
Kurzer Schlenker noch zu dem Anfang. Ich denke, dass die Rambo-Qualität, die wird hier in Deutschland und in Europa die nächsten Jahre erst noch eine wichtigere Bedeutung bekommen. Wenn ich Amerika nehme, ich komme gleich auf Angela Merkel zu sprechen, wenn ich Amerika nehme, wenn man Trump genau versteht, ist das Verhaltensmuster von ihm oder die Verhaltensmuster sind seit Jahren bekannt, lange bevor er in die Politik eingestiegen ist. Er hat sozusagen bei seinem ersten Antritt hat er den Probelauf gemacht, hat 4 Jahre unter Beweis gestellt, dass er juristisch Rambo spielen kann mit sehr großem Erfolg, bis hin, dass er jetzt ein Autokrat, ein zertifizierter, man könnte sagen, vom obersten Gericht ein zertifizierter Autokrat oder Imperator ist. Und jetzt kann er richtig loslegen. Das heißt, die Auswirkungen werden sehr lange noch, ich sag mal, nachbeben. Gleichzeitig ist er natürlich jetzt ein Beispiel für Europa, für die Rechten, die Rechtsextremen, nicht nur Rechtspopulisten, aber vor allen Dingen die Rechtsextremen. Natürlich, wie soll ich sagen, ein gefundenes Fressen, könnte man auf Deutsch sagen, dass sie jetzt richtig loslegen können, weil sie Rückenwind spüren aus Amerika. Wenn ich zu Angela Merkel zurückkomme, Folgendes. Ich habe sie ja sehr, sehr lange seit 2000, als sie sich von Helmut Kohl losgesagt hat, habe ich sie ja auch in den Medien verfolgt, habe auch lange auch immer wieder sie analysiert und so weiter und so fort. Wir haben auch zusammen mit verschiedenen Politikfotografen aus Berlin darüber gesprochen, sehr konkret, wie sie zum Beispiel bei einem Shooting reagiert. Und da ist es so, jetzt fange ich kurz an mit dem Auftritt in den Medien, um dann etwas zu ihr als Person zu sagen und wie das miteinander verbunden ist. Was die Medien angeht, als Beispiel, wenn ein Fotograf zum Beispiel einen Termin mit ihr buchte, liebe Angela Merkel, liebe Bundeskanzlerin, ich brauche ein Fotoshooting und dann war ein Termin festgesetzt, das war dann, weiß ich, Mittwoch um 11 Uhr und dann war auf der Treppe vom Reichstag, vom Bundestag und dann wurde sehr genau bestimmt, wie dieser Fototermin auszusehen hat. Bei einem Fototermin kann man natürlich nicht den Sonnenstand und die Wolken genau vorhersehen. Das passierte natürlich dann, dass durch die Lichteinwirkung und so weiter, natürlich der Fotograf sagte, ach, liebe Frau Merkel, stellen Sie sich doch bitte so hin, dann geht das besser. Überspitzt formuliert ging das nicht. Man musste sich an das halten, was Angela Merkel vorher verabredet hatte und vorgegeben hatte. Das heißt, sie war nicht in der Lage zu improvisieren von sich aus und sich sozusagen kreativ oder spontan auf die Bedingungen einzulassen. Das hat ihr im Ergebnis keinen Abbruch getan, weil sie ist, wenn man so will, sehr erfolgreich geblieben, auch wenn sie sparsam in den Medien aufgetreten ist. Und dafür gesorgt hat, dass sie in einem sparsamen, engen oder in einer sparsamen, engen Struktur aufgetreten ist. Unabhängig davon, vielleicht ein kurzer Schlenker, ich habe sie auch privat erlebt, also jetzt nicht privat persönlich, sondern in einem kleinen Rahmen. Und da ist Frau Merkel eine sehr humorvolle, spitzfindige, wirklich hochinteressante Gesprächspartnerin, die sehr schnell reagieren kann. Also völlig anders als in dieser strukturierten, engen Struktur draußen auf der Medienbühne. Vielleicht nochmal Schluss zu dem, ne, die Angela Merkel. Ich habe irgendwann mal erkannt, das ist ja keine Raute. Ich bin kein Mathematiker, aber ich habe irgendwann rausgekriegt, eine Raute sieht anders aus. Die hat 4 gleiche Seiten. Sie hat einen Drachen gemacht, Oben die beiden kleinen Seiten und unten die beiden langen Seiten. Das nur nebenbei. Das heißt also, sie war, könnte man sagen, der versteckte Drache. Aber diese Handhaltung, die ist seit, ich weiß nicht genau, welches Jahr das war, aber irgendwann aufgetaucht. Davor ist es, gibt's diese Bilder nicht von ihr. Es gibt eine Geschichte, die kolportiert wurde. Eine Physiotherapeutin von ihrer Freundin hätte ihr gesagt, das hilft dir, zu dir zu finden, dich zu fokussieren und ruhig zu werden. Okay, das ist das eine. Gleichzeitig ist es so, jetzt komme ich zu dem Menschen Angela Merkel. Da gibt es wunderbare, also nicht Geschichten über sie, sondern Interviews, die sie selber, wo sie selber über sich und ihre Kindheit und ihr Leben gesprochen hat, in dem Buch Spuren der Macht von Herr Linde Kölbel. Ein wunderbares Buch, um zu sehen, anhand der Fotos, die von Frau Kölbel über 10 Jahre von den jeweiligen Politikern gemacht wurden, zu sehen, wie die sich verändern, vom Gestus her. Und sie hat mit jedem der Politiker, Politikerinnen immer ausführliche Interviews geführt. Deshalb weiß man sehr viel aus dem Mund von Frau Merkel über ihre Kindheit. In Kürze zusammengefasst, Frau Merkel war ungefähr bis 2,5, 3 Jahre im Laufstall. Das heißt, wenn ich mir ein Kind vorstelle, was drängt, was toben will, was sich ausdrücken will, was diesen Drang hat, ne, also nicht nur rumzuhampeln, wenn man sich nicht bewegen kann, also aufstehen kann und gehen kann, aber sobald ich als Kind gehen kann, okay, dann kann ich nicht mehr anders, ich muss laufen. Das heißt, ich bin als Angela Merkel in einem kleinen Raum groß geworden. Das heißt, sie hat Struktur von Anfang an kennengelernt und diesen Impulse zu folgen, spontan sich zu bewegen, sich auszudrücken, hat sie nicht gelernt. Sie hat mit 6 Jahren oder 5 Jahren an der Hand ihres Vaters gelernt, koordiniert eine Schräge rauf und runter zu gehen. Kinder mit 5 Jahren, die brauchen das nicht. Die rennen einfach. Das heißt, Frau Merkel ist angewiesen, weil sie es gelernt hat, wie wichtig es ist, und ist angewiesen auf Struktur. Das heißt, wenn ich auf diesen Fototermin zurückkomme, hat sie ja gezeigt, ich brauche Struktur. Und ich bin unsicher, ich fühle mich unsicher, ohne dass sie es vielleicht realisiert hat, also bewusst sich vor Augen geführt hat. Das geht nicht, das schaffe ich nicht. Das heißt, diese Raute, dieser Drache, ist eine Möglichkeit gewesen für sie, unter Stress sich selber eine Struktur zu geben. Eine Struktur wieder zu erleben, die ihr hilft, auf dieser sehr turbulenten Bühne, auf der Bühne der Politik, international bestehen zu können. Das heißt, wenn man so will, ist das ein Mittel gewesen für sie des Stressmanagements und gleichzeitig Ausdruck eines Verhaltensmusters, was sehr früh in ihrem Leben sie entwickelt hat, was jetzt quasi in der Kombi als Mensch und als Politikerin in ihrem Job wie Deckel auf den Pott passte. Das heißt, wenn man so will, ist sie sehr authentisch, weil, wie bewusst auch immer ihr diese alten Verhaltensmuster sind, sie weiß das zu nutzen, auch wenn es durch ein halb bewusstes Wissen getragen ist. Und ich nenne das ist das Sensed Knowing, also das Wissen durch die Sinne. Und ich will mal so sagen, je deutlicher ich als Mensch, als Politiker, aber auch als Jobmensch, als Führungskraft mir klar geworden bin über das, wie ich ticke, über diese Muster, und ich das in meiner beruflichen Tätigkeit, in meinem Job, in meiner Rolle nutzen kann, also je wacher ich dafür bin, je mehr ich mich auf mit meinem Sensorium öffnen kann für dieses, was ich in mir habe und was ich im täglichen Vollzug in meinem Job erlebe, wie ich das zusammenkriegen kann, dann bin ich oder habe ich eher eine Chance, authentischer zu wirken, im Sinne von, dann nimmt man mir das ab, so wie ich bin. Und das könnte, wenn ich jetzt, um mal wieder auf diesen Rambo zurückzukommen, Das könnte in unserem Kulturkreis hier in Mitteleuropa, in Deutschland vor allen Dingen, eine Chance sein. Je mehr ich diese beiden Seiten zusammenkriege und sie zeige, so dass die anderen sagen, ah ja, das nehme ich dir ab, dass man dann als Politiker eine Chance hat, auf der Medienbühne in Deutschland bei diesem heftigen rechtsextremen Gegenwind bestehen zu können und überzeugen zu können. Neben den Argumenten. Das ist eine andere Geschichte.
Ich würde, also tatsächlich, wenn ich jetzt so ein bisschen die Impulse dieses Wahlkampfs wahrnehme, also Punkt 1 haben wir ja mehr Protagonisten als jemals zuvor, einfach weil kleinere Parteien wie, ich würde sagen, wie AfD, das ist keine kleine Partei mehr, aber wie BSW, wie FDP einfach eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben so 6 größere Protagonisten, die bundespolitisch eine Rolle spielen. Und ich nehme jetzt mal, jetzt ist es schon wieder historisch, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Wenn wir das Ampel ausbetrachten, war es ja interessant, wie jetzt in dem Beispiel, ohne jetzt irgendwelche politischen Wertungen zu machen, aber Olaf Scholz reagiert haben und Christian Lindner, die für mich in der Betrachtung des Auftritts in den Medien unterschiedlich waren. Wie würdest du diese Auftritte bewerten oder analysieren?
Fange ich mal mit dem Auftritt von Olaf Scholz an. Als Scholz ablas vom Teleprompter, wie er die Situation des Aus verstanden hat und versteht, wie er Lindner gegenüber fühlt, auch ins Nachhinein, dann wurde Scholz vorgeworfen, naja, er ist der alte Beamte, der kann ablesen, der kann nicht aus sich raus, der hat keine Gefühle und. Und jetzt liest er auch noch ab und das soll ein emotionaler Ausdruck sein. Ich glaube, man kann sehr genau emotional sein, sehr überzeugend emotional sein, wenn man abliest. Das zu dem Thema der Inszenierung von Emotionalität. Ich habe ihm angesehen, dass er wirklich einen dicken Hals hatte.
Wie hast du das gesehen? Was hast du gesehen? Da bin ich gespannt.
Die Intensität des Ausdrucks, des sprachlichen, des stimmlichen Ausdrucks. Gleichzeitig, dass er Worte gebraucht hat, die er sonst kaum bis gar nicht gebraucht hat. Also das zum Beispiel. Auch, dass er im Anschluss an diese Entscheidung, die ja noch taufrisch war, Ampel aus, Lindner geht, Ampel aus. Dass er jetzt nicht lange überlegt hat, nicht lange sich strategisch, kommunikationsstrategisch abgestimmt hat mit seinen Beratern oder mit seinen Kollegen, sondern er hat es gleich rausgehauen. Das heißt, diese Spontaneität ist ja etwas, was man bei Scholz nicht kannte. Das heißt, wenn ich sein Verhaltensmuster mir anschaue, ist er ja jemand, der eher sparsam ist, der zurückgenommen ist, der strukturiert ist, der, ne, wie auch immer, nicht gerade ein emotionaler Hau drauf ist, wie Schröder zum Beispiel gewesen ist. Das heißt gleichzeitig, und man hat ihm immer mal unterstellt, hör mal, Scholz, du hast ja keine Gefühle, du machst das alles emotionslos. Da tut man ihm Gewalt an oder hat ihm Gewalt angetan. Weil jeder Mensch ist natürlich A, emotional, und B, sein Verhaltensmuster ist ja so, dass er eher sparsam ist, besonnen ist. Deshalb war er auch so beliebt in Hamburg zum Beispiel, weil er einfach vom Temperament her, von seinem Habitus gut zu dem Kontext passte. Er war, denke ich, auch in der Ampelregierung gut passend, weil eine solche Gemengelage von 3 so schwierigen Kontrahenten, würde ich mal sagen, in einer gemeinsamen Konstellation, da muss man eine gewisse Ruhe bewahren. Und die hat er natürlich verkörpert. Was hinter den Kulissen passiert ist, das weiß ich nicht, möchte ich nicht spekulieren, aber sein Verhaltensmuster passte dazu. Gleichzeitig, wenn er als Verhaltensmuster so sortiert ist und sparsam und zurückgenommen ist, und das wissen wir beide selber, ich unterstelle dir das mal einfach, dann brodelt es natürlich. Und wenn wirklich die Grenze überschritten ist, ja, dann ist klar, dann bricht es aus ihm raus. Das heißt, er hat etwas gezeigt, was ihn menschlich macht, was man vorher überhaupt nicht vermutet hat, was man nicht erwartet hat, wo man ihm Gewalt angetan hat. Wenn ich jetzt zu Lindner gehe, dann ist es so, dass Lindner oft im Vorfeld während der Koalition, der Ampelkoalition, immer wieder in den Vordergrund durch die Medien in den Vordergrund gebracht wurde durch dieses, wie soll ich sagen, so Nachkarten. Es wurde etwas beschlossen und eine halbe Stunde später kam von dem Büro oder von der Person Lindner, kam wieder irgendwas rausgeschossen, was im Grunde genommen wie ein Knüppel zwischen den Beinen zu verstehen war, als Außenstehender, als Medienkonsument, aber gleichzeitig intern in der Koalition natürlich wie ein Schuss vor ein Buch erlebt werden musste. Das heißt, er hat dadurch emotional gezeigt, ohne emotional dies in Worten auszudrücken. Weil er ist ja jemand, der ja kaum sich emotional sprachlich ausgedrückt hat. Gleichzeitig, wenn ich ihn nochmal mir vor Augen führe bei Frau Mioska in der Talkshow, wo er sehr offensichtlich fast hilflos emotional gewirkt hat. Er hatte sich dann, als Frau Mioska ihn in die Enge brachte, hat er sich an das Publikum gewandt, ne, wie ein kleiner Junge, der sagt, ach guck mal, ich meine doch alles ganz gut, ich habe doch aufgepasst in der Schule. Und ne, das heißt also, er war überhaupt nicht mehr dieser starke Souverän, der meinte, jetzt ich kann das nicht mehr mit der Schuldenbremse, muss ich Schluss machen und ich trete aus. Insoweit, nochmal kurz zu dem Anfang, als wir über Frau Merkel sprachen, der Job, die Rolle, die ich wahrnehme, wie ich als Person bin, sind immer gleichzeitig mit im Spiel. Und dann kann ich und muss, wie soll ich sagen, auch den Medien den Spiegel vorhalten, dass sie das nicht hinreichend genug, sag mal, im Blick behalten und verstehen und eben auch anbieten als eine Info. Die picken sich das eine raus oder das andere. Gleichzeitig, wenn ich an gestern Abend denke, ich habe die Talkshow gesehen, Hart aber fair, und da war eine Schriftstellerin, Frau C., Julia C., die wurde da irgendwie gefragt, wie
Juli,
ist das hier?
Juli C.
Ja, ja. Wie ist das mit den Rechtspopulisten, den Rechtsextremen und so weiter? Und wieso ist die Gesellschaft so, sag mal, ansprechbar? Und dann wurde in diesem Part der Diskussion sehr deutlich, dass sie sagte, ja, eigentlich verstehen wir noch viel zu wenig von dieser Emotionalität in der Gemengelage in der Öffentlichkeit, die gewissermaßen einen Nährboden darstellt für diese rechtspopulistischen und rechtsextremen Entwicklungen. Und sie sagte, implizit sagte sie, dort müssten Medien und Politiker genauer drauf gucken und nicht durch irgendwelche schönen Parteiprogramme dem Bürger zu sagen, hör mal, wenn du mir jetzt glaubst, ich verspreche dir und dann wird das gut gehen. Das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Und ich denke mal, dass Politik auf der vorderen Bühne eine Vorstellung hat, Menschen fühlen sich benachteiligt, weil Bürgergeld, weil hohe Abgaben und Wirtschaft fühlt sich benachteiligt, gegängelt, weil, und dann kann man Kriterien aufzählen. Aber das ist die vordere Bühne. Die hintere Bühne der Emotionalität der Menschen in der Bevölkerung, die wird dadurch überhaupt nicht, sag mal, bewusst berührt, erkannt und eben auch eingebracht in das Spiel, wie man jetzt auf der vorderen und auf der hinteren Bühne Politik machen sollte. So dass die Menschen das Gefühl haben, die verstehen mich, die Politiker.
Ich möchte vielleicht nochmal auf den Politiker eingehen, der vermutlich der nächste Bundeskanzler wird, zumindest nach jetzt relativ eindeutigen Prognosen. Man kann ja sagen, damals ist Olaf Scholz Kanzler geworden, nicht weil er so medial stark war, sondern weil Armin Laschet den in Anführungsstrichen dummen Fehler gemacht hat, bei einer Flut zu lachen, was ihm, ja, den Sieg vermutlich gekostet hat. Ja. Das heißt, Scholz hat keine Fehler gemacht und deswegen hat er gewonnen. Jetzt haben wir die Konkurrenten, es sind ja mehrere, also man kann ja nicht sagen, es sind zwei, sondern es sind eigentlich drei oder vier, die um das Amt ringen als Kanzlerkandidaten. Wie schlägt sich Friedrich Merz? Was kommt medial rüber? Wie erlebt man ihn?
Ein markantes Zeichen aus der Vergangenheit der letzten anderthalb, zwei Jahre, ist das Phänomen, dass er oft sehr spontan Sprüche raushaut, ich sag das mal so, die, ich will nicht sagen Porzellan zerbrechen, aber doch so einiges Kopfschütteln hervorgerufen haben, bei der Bevölkerung, bei den Medien, aber auch in der eigenen Partei, in der Koalition. Das heißt, er ist jemand, oder er hat sich gezeigt dadurch als jemand, der emotional sich nicht im Griff hat. Und wenn er unter Stress kommt, oder wenn es für ihn sehr, sehr eng wird, oder wenn er nicht genügend eingebunden ist und dadurch, ich sag mal, ein Beziehungsgrounding hat, dann kann es sein, dass die emotionalen Wogen über ihn drüber schlagen. Und dann haut er raus, ne, ich will nicht dieses Beispiel wieder nehmen mit den Zahnarztterminen. Ne, das ist von einem Politiker, von einem Menschen, von einem beruflich sehr erfolgreichen Menschen kann man erwarten, dass der weiß, das passt nicht, das ist nicht stimmig. Er ist aber auch zu der Zeit kein Populist gewesen, so in der Form, wie zum Beispiel Rechtspopulisten auftreten, die ja doch eine Strategie und eine Kontinuität haben. Bei ihm ist es, naja, er hat das rausgehauen und dann rudert er wieder zurück, ist einen Moment erschrocken und erstaunt und sagt, ach, was wollen die Menschen mir denn eigentlich? Ich habe denen doch nichts getan, um dann wieder zurückzurudern und dann wieder in ruhigem Fahrwasser zu sein und plötzlich taucht wieder was auf. Das heißt, das ist etwas, was im Vorfeld als ein Verhaltensmuster sehr deutlich war.
Aber jetzt würde ich direkt mal hier reingrätschen, weil wir haben vorhin das Thema gehabt, diese Rambo-Mentalität wird rüberschwappen. Jetzt kann man ja sagen, dass er in diesen Momenten, wo er emotionale Ausrutscher hat, kurz unbeherrscht ist, aber emotional ist und dann aber vielleicht ja den richtigen Nerv trifft, wie die Rechtspopulisten das mit Hashtag Kopftuchmädchen bewusst machen. Inwiefern ist er dann vielleicht nicht aber authentisch und damit spricht er wieder Wählerschaften an? Also inwiefern ist das dann ein medialer Fehler?
Ja, gut, dass du mich darauf hinweist. Es ist so, dass er natürlich Menschen erreicht. Aber ein deutlicher Unterschied ist zwischen einem, ich sag mal, strenggläubigen Populisten, also der an sich glaubt, der auch in der Partei und in der eigenen Community gestützt, getragen und gefördert wird, ein deutlicher Unterschied zu einem Friedrich Merz, der vielleicht einen populistisch wirkenden Spruch rausgehauen hat, aber natürlich durch die Partei, durch seinen Kontext immer wieder auch, naja, nicht eingefangen wird, aber auch nicht gegängelt wird, aber die sehr genau drauf schauen, hör mal, das kannst du eigentlich nicht machen. Oder du musst dir sehr überlegen, wie du einen solchen populistischen Spruch, wie du den anbringst. Darüber macht sich ein Populist im rechtsextremen Milieu natürlich ganz andere Gedanken als ein Friedrich Merz. Im Friedrich Merz, dem rutscht es raus, wie bei einem Gespräch im Bierzelt oder im Schützenfeldzelt, während ein Rechtspopulist, der genau strategisch sich überlegt, was mache ich wann, wie wirken meine Beispiele, die er dann raushaut und ist gleichzeitig quasi in der Echokammer gesichert, gestützt und noch verstärkt. Und das ist natürlich bei Friedrich Merz nicht der Fall.
Ich würde gerne mal noch einen Konterbeispiel nehmen und wir gehen ruhig mal 3 Jahre zurück. Ich habe mir das sehr angeschaut, wie sich Robert Habeck entwickelt hat oder wie Robert Habeck aufgetreten ist, schon von Anfang an seiner Ministerzeit. Und da fand ich interessant, dass er bewusst einen anderen Politikkommunikationsstil haben wollte. Das heißt, ich erinnere mich an so die ersten Aufnahmen, wie er ein bisschen zerfleddert, sage ich mal, bewusst von einem langen Bürotag irgendwie vor seiner Haustür ist mit einem Reporter und sagt, er hat gerade irgendwie Wasser mit Hafer gegessen und viel mehr hat er noch nicht gehabt und eigentlich von einer Erschöpfung in die nächste getaumelt ist, die authentisch nachvollziehbar war. Das heißt Energiekrise etc. Und er hat auch offengelegt, ja, dass er jetzt hier mit den Saudis verhandeln muss, ist auch nicht seine Wunschliste, aber es geht nun mal nicht anders, weil das sind die Realitäten der Politik. Auch ich will es auch auf Führung übertragen, weil das ist ja authentisch nahbar gewesen. Und irgendwann, und das höre ich auch in anderen Politikgesprächen recht viel, sagt man ja, aber wäre jetzt halt schön, wenn er irgendwie den Laden im Griff hat und nicht nur erschöpft nach hin und her taumelt. Und gleichzeitig hat er jetzt auch diese Küchentischgespräche, das heißt dieses menschlich nahbare, authentische. Funktioniert das? Funktioniert das langfristig? Funktioniert das nur bei bestimmten Menschen? Weil wir haben ja jetzt mit Scholz, Merz und Habeck jetzt als diese Beispiele oder auch Merkel sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere. Und wann kann etwas funktionieren und wann ist ein ein Maß überschritten?
Das ist eine sehr komplexe Frage, die du stellst. Auch eine sehr, sehr wichtige. Ich versuche so zwei, drei Aspekte rauszugreifen. Der eine Aspekt ist, so wie du ihn gerade geschildert hast, habe ich ihn auch vor Augen. Mhm. Ne, wie du sagst, dann so ein bisschen abgehetzt, ne, noch nicht richtig gekämmt und für den Fototermin fertig gemacht und so. Dass er das auch und sich selbst auch in Sprache ausdrücken kann, das heißt also darüber reden kann, sich nicht zu schade ist, zeichnet ihn auch aus und passt zu diesem Verhaltensmuster. Wenn ich mir vorstelle, da oben in Schleswig-Holstein und ne, wenn er mit seinem Schaf da abgebildet auf der Wiese steht und ne, das passt alles zusammen. Mhm. Das macht ihn, wie sagen, sympathisch, authentisch, das heißt also nahbar. Er passt auch zu den Grünen, das heißt zu seinem Kontext. Insoweit ist eine Stimmigkeit, die nicht zu übersehen ist, die auch mit dem Parteiprogramm und dem Kontext in Übereinstimmung ist. Mhm. Wenn er jetzt auf die politische Bühne tritt, in Form eines Ministeramtes und vor allen Dingen noch die Wirtschaft, dann ist das natürlich ein beruflicher Kontext, den er bespielen muss und in dem er schaut und schauen muss, wie kriege ich eine Passung hin? Also die Frage, die ich habe, ist, wie kann sich jemand treu bleiben und gleichzeitig eine Passung hinkriegen zu dem Kontext oder zu den unterschiedlichen Kontexten? Eine Brücke oder eine Verbindung, die er gezeigt und auch gelebt und angesprochen hat, ist ja, wie du sagst, in Saudi-Arabien sind nicht meine Lieblingsgäste, mit denen ich zu tun habe, sondern, naja, das erfordert der Job. Mhm. So wie er es formuliert hat, kann man sagen, naja, er ist sich bewusst, dass er auf beiden Spielfeldern spielt. Haken dran, ist wunderbar. Viele können das nicht oder machen das nicht als Politiker. Die treten eher, wie zum Beispiel ja, Christian Lindner, auf als jemand, wenn er in der beruflichen Rolle agiert und unterwegs ist, sagt, ja, das bin ich. Dabei täuscht er sich und die anderen darüber hinweg, dass er natürlich sich als Person in seinem eigenen politischen Anzug stecken hat. Das heißt, er ist ja immer der Christian und der Politiker, auch wenn er das nicht will oder verbergen möchte. Jetzt komme ich aber zu einer anderen Kontextbezogenheit, nämlich die politische Gemengelage, in der gerade die letzten Jahre doch sehr viel auf einmal passiert ist. Nämlich, die haben ja angefangen unter einigermaßen ruhigen Bedingungen. Corona wurde abgewickelt und auf einmal kam dann der Ukraine-Krieg und dann ging es Schlag auf Schlag, ging das weiter. Das heißt, neben den Schwierigkeiten, die sich durch eine solche Konstellation ergeben, wie diese drei Parteien es dargestellt haben, kommt die Konstellation der Krisen, der Umbrüche, der Unsicherheiten und auf der globalen Ebene mit hinzu. Und Dinge, die eigentlich nicht zu dem Politikgeschäft der Ampel gehörte und schon gar nicht zum Politikgeschäft einer grünen Partei, die er ja vertreten hatte. Das heißt, wenn er mit grünen Vorstellungen kommt und das auf die Situation in Gaza beziehen will oder auf Ukraine oder auf Donald Trump, da kann man sagen, ja, it's nice to have, aber hier spielt eine andere Musik. Das heißt, dort auf dieser Ebene der globalen Bühne spielt eine andere Musik, was auch heißt, es sind andere Emotionalitäten mit im Spiel. Und da sind wir bei Emotionalitäten, die bedingt sind durch die Globalisierung, also als Auswirkung auf die Globalisierung, da kann ich dann gleich was zu sagen, durch die Digitalisierung und insbesondere jetzt durch KI. Das heißt, durch diese beiden, jetzt unabhängig von den ganzen Kriegen, Krisenherden und so weiter, wo ja noch mehr reinkommt, also da ist ja wirklich Zerstörung, auch Disruption und Destruktion mit im Spiel. Wenn ich nur diese beiden ersten, ich sag mal, Einflussfaktoren nehme, die auf die Welt eingewirkt haben, da ist ja eine sehr, sehr große Verunsicherung entstanden. Auf der einen Seite eine Fantasie, aber nicht nur Fantasie, sondern eben auch eine Alltagspraxis, wo man sagen könnte, na ja, es ist doch ganz, ganz viel möglich. als Investmentbanker, wenn ich morgens mein Rechner anmache, dann kriege ich schon die Ergebnisse der Börse in Japan mit. Oder wenn der Politiker in, ich will nicht gerade jetzt sagen Putin und Xi Jinping, wenn da einer von denen oder ein Trump gehustet hat, dann bevor der zu Ende gehustet hat und man weiß, ist das eine Erkältung oder ist das ein Kommentar, dann kriege ich das schon mit. Das heißt, ich kann mich schon darauf einstellen, ich kann was machen, ich kann reagieren. Das heißt, das ist ja eine Vorstellung, die entstanden ist. Einmal, es war faktisch sehr, sehr viel mehr möglich als vorher. Mhm. Wenn ich in den Medien gelangweilt war, dann konnte ich rumzappen. Ich hatte in den 80er Jahren 1000 verschiedene Fernsehprogramme und durchs Internet natürlich noch nicht nur optimiert, sondern ins Unendliche geschossen. Das heißt, ich hatte, und jetzt komme ich zu der Emotionalität, unter Umständen, subtil oder klar, eine Fantasie von Allmacht. Alles ist möglich, wenn ich will. Gleichzeitig, wenn ich mir die Digitalisierung angucke und vor allen Dingen auch KI und mich in einen Studenten versetze, der eine Seminararbeit schreiben muss und gemerkt hat, ich habe meinen Termin verpasst, ich muss jetzt heute Nachmittag liefern, er hat die Nacht durchgemacht und ist noch ein bisschen dick im Kopf, dann macht der ChatGPT an und hat 2 Stunden später seine Examensarbeit. Ich überspitze jetzt. Das heißt, das sind ja Allmachtsfantasien, die emotional mitschwingen können. Wenn ich mir die Situation, kurzer Schlenker nach Amerika, anschaue, dann versuchen die das umzusetzen, diese Allmachtsfantasie. Oder wenn ich mir Frau Weidel und Musk vorstelle, wie die geredet haben, oder die AfD beim Parteitag, Frau Weidel, dann ist das Allmachtsfantasie. Wir werden einfach mal das machen, einfach mal das machen, einfach mal das machen, ohne zu gucken, geht das überhaupt, oder auch Trump. Das heißt, es sind auf der einen Seite Hilflosigkeit, Ohnmacht, Verzweiflung entstanden, auf der anderen Seite Allmachtsfantasie, also überhöhte Fantasien, die dann darin zum Ausdruck kamen, immer schneller, höher, weiter, sich darin äußerten und natürlich auch getrieben hatten, aber gleichzeitig auch gezogen hatten. Weil wer wollte hinten dran hängen und wer wollte nicht mit auf den Zug aufspringen? Das heißt, das ist entstanden und man könnte ja sagen, okay, man kann an der Digitalisierung was optimieren oder man kann dann doch noch versuchen, durch Diplomatie einwirken, dass der Putin vielleicht doch noch vernünftig wird in seinem Rahmen der Möglichkeiten. Aber das ist es nicht, weil ich denke, die Digitalisierung und vor allen Dingen die Globalisierung, die hat etwas bei den Menschen hervorgerufen, was zu einer Ortlosigkeit, nenne ich das mal, geführt hat.
Schönes Wort.
Nämlich zu einer Ortlosigkeit, wo und wie und wer bin ich überhaupt in diesem Kosmos, in dieser Globalisierung? Bin ich, das gab es ja auch damals diesen Begriff des Weltenbürgers. Es gab auch, ich weiß nicht mehr genau, aber es gab doch dann auch die Möglichkeit, sich einen Pass ausstellen zu lassen, Weltenbürger zu sein. Ob der dann einen nationalen Pass aufgehoben hatte, das ist was anderes. Aber Menschen haben ja das darin ausgedrückt, dieses Gefühl von, wenn ich diesen Pass habe, dann gehört mir die Welt. Dann bin ich überall auf der Welt und die Welt bin ich. Umgekehrt drückt das natürlich aus, vor allen Dingen jetzt in der Zeit, wo man gemerkt hat, das funktioniert nicht mehr, dass man sich ortlos fühlt, also heimatlos, ortlos und noch emotional komprimierter, keinen Ort zu spüren, wo man sich aufgehoben fühlen kann. Einen ganz kleinen Schlenker zur Psychodynamik und dem Buch, unter dem wir uns anfangs treffen wollten. Was macht ein Kind, wenn es hingefallen hat und sich wehgetan hat? Es geht zum sicheren Ort, nämlich der Mutter oder zum Vater, und weint, und da muss die Mutter oder der Vater pusten, und dann ist es wieder gut. Das heißt, dieses, man könnte das Urvertrauen nennen, das ist verloren gegangen oder brüchig geworden oder unterliegt den Versprechungen von Verführern. Ob das dann digitale Versprechungen sind oder reale, sei dahingestellt. Aber man ist anfällig für Verführung geworden. Aber letztendlich intern, und das ist die, ich sag mal, die emotionale hintere Bühne, die ich vorhin angesprochen hatte, die zeigt, dass die Menschen, und da kann ich auch ein Beispiel bringen, dass die das fühlen, ohne dass es ihnen vielleicht bewusst ist. Und ich erinnere mich, das war 2001, da hatte ich einen Coaching-Prozess mit einem Bereichsleiter von der chemischen Industrie. Das war ein kaufmännischer, der also als Hardliner galt. Und der machte damals Geschäfte, der war zuständig für den Vertrieb in Russland und Brasilien. Und der hat mir Stories erzählt, wie in Russland zum Beispiel Geschäfte gemacht wurden. Also hart, wirklich hart. Und dann sprachen wir darüber, als der Coaching-Prozess zu Ende war, haben wir uns zum Mittagessen getroffen. Und dann sagte er über Brasilien und sagte er, wissen Sie, Herr Sollmann, es wird nicht lange dauern, vielleicht 10 Jahre oder so, dann gibt es einen Backlash, einen Schritt zurück. Dann wollen sie alle wieder Nationalstaaten sein. Weil die Menschen kommen nicht mit. Und ein Professor, ein Kollege von mir von der Fudan-Universität in Shanghai, der hat mir 2013 gesagt, hören Sie mal, wir sind wirtschaftlich gesehen, sind wir auf der gleichen Bühne, sagen wir, wie die großen Wirtschaftsnationen. Aber er sagte, das große Problem ist bei uns, wie kriegen wir die Menschen? Die kommen nicht mit. Wie können die Menschen mitkommen lernen? Heißt ja nicht, wie können die Fertigkeiten lernen oder Tools an die Hand kriegen, die das möglich machen, sondern wie können die Menschen emotional oder als Mensch, als Persönlichkeit mit allen, ja, Gefühlen, wie können die mitkommen und vor allen Dingen mithalten? Jetzt das Beispiel. Dann bin ich neugierig, wie du das findest. Ich hatte einen anderen Coaching-Kollegen. Das war ein Coaching-Kunden, war ein Vorstandsvorsitzender von einem Start-up-Unternehmen. Inzwischen ist das einer von Marktführern europaweit und ein sehr angenehmer Mensch, der hat einen Smart und fuhr mit einem Smart zur Arbeit. Er hatte ein offenes Haus. Er war sehr affin, was Umweltthemen anging, was Menschenthemen anging. Also besseren Vorstandsvorsitzenden oder einen Chef konnte man sich nicht wünschen. Mhm. Und als wir abgeschlossen hatten, den Prozess, sagte er, ach, wenn Sie mal wieder bei mir in der Stadt sind, ich lade Sie gerne ein zum Essen. Weil er wusste, ich esse gerne. Und die hatten eine Küche, wo ein Sternekoch war. Dann wollte ich mir natürlich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Dann rief ich ihn irgendwann an, das war so im Ausklingen von der Corona-Pandemie. Und dann sagte er, ja, kommen Sie vorbei. Und dann kam ich vorbei und ich trat in seinen Empfang. Dann kam er mir schon entgegen, wir hatten beide Maske auf. Und er fing zu schimpfen an. Zu schimpfen, schimpfen, schimpfen. Auf Corona, die Politik, die Gesellschaft und so weiter und so fort. Und er schimpfte, schimpfte, schimpfte. Und ich wusste jetzt gar nicht, was soll ich denn machen? Er redete beim Essen. Ich kam gar nicht dazwischen. Ich merkte auch, mir wurde immer unwohler. Und ich wusste, wie kann ich reagieren? Wie kann ich ihn erreichen? Und er sagte, hören Sie mal, Sollmann, ich kann nur noch weg, ich muss hier weg. Ne, wir haben das also abgekürzt, habe ich dann gesagt, ja, wohin denn? Sagt er, ich muss weg. Da habe ich gesagt, ja, ist das Australien? Ist das Neuseeland, wo sie weit weg sind, wo man vielleicht vermuten könnte, da ist es ruhiger, was die politische Gemengelage angeht. Auch das hat ihn nicht beruhigt. Und ich merkte plötzlich bei mir als Mensch etwas, als Person, also wie so eine, in der Psychotherapie ist das eine Übertragung, also die ich gespürt habe, dass ich dachte, ach, der sucht vielleicht so etwas wie dieses Kind, sich aufgehoben und wohl zu fühlen, also aufgehoben und sicher zu fühlen, also wo es gut ist. Dann hatte ich ihm das so gesagt, habe gesagt, ach, ist das so etwas wie so ein guter Ort? Ja, sagt er, genau das ist es. Und in dem Augenblick konnten wir reden. Und wir konnten über Heimat sprechen. Und Heimat ist natürlich ein von Rechtsextremen besetzter Begriff. Aber für ihn war es etwas, wo wir, und das war ja das Wichtige, wo wir auf der emotionalen Ebene in Kontakt gehen konnten. Und das war wichtig, um mit ihm dann über andere Dinge reden zu können. Kurzer Abschluss zur Politik. Diese Berührung, da wäre ich neugierig, wie Politiker das machen können, was die vielleicht brauchen, um das möglich zu machen. Und um auf Habeck zurückzukommen, vielleicht hat er oder ist er jemand, der vermuteterweise so ein Gespür für einen solchen Blick und die Notwendigkeit eines solchen Blickes hat. Es wird sich zeigen, wie er dann diesen Menschen, den grünen Politiker, den aus oben, aus dem Norden und eben den Experten in der Wirtschaftspolitik, wie er das zusammenkriegt und wie er das schafft, auf der Bühne eine Passung hinzukriegen. Was ja, vielleicht muss ich doch noch mal ein Beispiel bringen.
Ich gehe mal ganz kurz rein, weil ich resoniere da schon sehr stark mit deinen Thesen, weil das zwar ja auch die sehr clevere grüne Strategie gerade ist. Also Punkt 1 ist ja mit dem Slogan gerade Bündniskanzler draußen. Das heißt, er sieht sich ja als jemand, der bündnistauglich ist und Bündnisse ermöglicht. Also ist ja ein schönes Wort. Und im Bündnis ist Gemeinschaft und auch so Heimat so ein bisschen mit drinne. Auch dass man den Rechtsextremen, Rechtspopulisten das auch ein bisschen nehmen kann, dieses Gefühl von Gemeinschaft, Bündnis. Mhm. Und dann ist natürlich dieser clevere Schachzug mit den Küchentischgesprächen. Das heißt, er ist beim Bürger, er sitzt am Küchentisch mit den Menschen. Und gleichzeitig war er ja also schon extremem Hass in seiner Amtszeit ausgesetzt. Wir hatten auch das Thema Juli C. vorhin, also gerade die Landwirte etc. Also da ist ihm ja viel Hass einfach wirklich entgegengeschlagen. Und dieses aber von dem Hass an den Küchentisch, diese Begegnung mit dem Verbinden der Menschen und nicht dieses Abgehobene. Ich glaube, das ist etwas, was greifen kann oder was zumindest die Strategie ist dahinter. Ja. Das wollte ich nur so ein bisschen spiegeln, weil das ist, das nimmt schon das auf, was du gesagt hast: Heimat, Verbundenheit, vor Ort. Und was ist noch mehr vor Ort als der Küchentisch, wo sich sehr viel abspielt?
Ja, und ich würde ergänzend dazu sagen, er alleine am Küchentisch würde nicht eins zu dem Bild passen des Bündniskanzlers. Weil da fehlt mir die Gemeinsamkeit. Also die Berührung mit anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob du in Erinnerung hast, das Auftreten der drei linken Politiker. Die Silberlocken.
Die Silberlocken. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es bei dir gesehen habe. Du hast, glaube ich, eine Analyse gemacht. Ja, du hast eine Analyse genau gemacht. Das habe ich gesehen.
Ja, genau. In meinem Podcast.
Genau, Bartsch, Gysi und
Ramelow,
genau.
Ja, ne, und die haben das, finde ich, wunderbar dargestellt, weil die haben sich, um es akademisch auszudrücken, sie haben sich zur Disposition gestellt, ganz unspektakulär, ohne sich zu rechtfertigen und zu verteidigen. Zum Beispiel auf eine Zwischenfrage in der Pressekonferenz haben sie dann gesagt, ja klar, wir wissen, wir sind wieder diese alten drei weißen, also weißen Männer. Aber woher nehmen, wenn die stehlen? Wir haben nun mal die Chance, ein Direktmandat zu gewinnen. Und dann haben wir die Chance, als Linke in den Bundestag zu kommen. Das heißt, die haben auch gesagt, von Digitalisierung, ich glaube Ramelow war das, ich habe da keine Ahnung von. Und dann bin ich, und das hat er gesagt und auch gezeigt, ich bin hingegangen zu den Jungen in unserer Partei und habe gedacht, Mensch, dann sollen die mir doch mal sagen, wie das geht. Und haben Stimmen von den Jungen auch eingespielt, dann später, die das nicht bezeugt haben, aber wo es glaubwürdig war, wo es passend war. Und so etwas zum Beispiel, das würde ich, wenn ich Kommunikationsberater von Habeck gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, Küchentisch ab und zu gut, aber wie kannst du auch dich in einer Bündnisöffentlichkeit darstellen, wo es nicht nur um einen Bund geht, sondern gleichzeitig, was du ja auch gerade gesagt hast, um diesen emotionalen Kitt, um das, was dann verbindet in diesem Bund. Nämlich, was man dann Passung nennt.
Ja. Ich habe gerade einen harten Spenk vor. Du hattest mir eben schon mal ein, zwei Brücken gebaut, dass wir da hingehen können. Dann haben wir die aber wieder verlassen. Und zwar geht es mir um das Thema transkulturelle Kommunikation. Denn was wir jetzt haben, ist ja vor allem eine westliche Betrachtung von Medien oder das, was wir wahrnehmen. Das heißt, ich konsumiere sehr viel amerikanische Medien. Das heißt, sei es Podcasts, sei es YouTube-Videos, sei es die ganzen Streaming-Dienste. Bin mit der amerikanischen Politik, halte ich mich auf dem Laufenden. Das heißt, da fühle ich schon so eine Verbindung sehr stark. Wenn wir jetzt aber den nächsten anderen wichtigen Global Player gucken, China, ist es ja schon eine sehr moderne, ich glaube teilweise moderner als Deutschland in vielen Betrachtungen und gleichzeitig ein ganz anderes politisches System und auch ein gesellschaftliches System. Vielleicht kannst du einfach mal so einen Blick geben, was hat dich ursprünglich nach China geführt und was hat deine Erfahrung oder wie hat sich deine Sichtweise auf transkulturelle Kommunikation verändert? Mhm.
Ganz kurzes Statement. Ich habe immer eine Affinität gehabt zu Südostasien. Als Schüler habe ich irgendwelche Zitate von irgendeinem Philosophen gelesen und fand das toll. War lange auch selber hab die auch praktisch bereist, Länder in Asien, also auch noch über Land nach Indien. War mehrere Monate in Indonesien und so weiter. Jetzt ein Schwenk. Fritz Simon, ein guter Kollege und Freund, der hatte mich irgendwann mal aufmerksam gemacht auf eine Konferenz, die er organisiert hatte mit Kollegen. Und da ging es um Ost und West, Körper und Seele. Da hat er gesagt, Mensch, das ist doch was für dich. Kannst du doch teilnehmen. Da habe ich gesagt, klar. Bin ich hin, fand ich sehr spannend. Es war in Heidelberg. Und habe anschließend einen Werkstattbericht geschrieben. Und daraufhin wurde ich eingeladen, von der Deutsch-Chinesischen Akademie für Psychotherapie Mitglied zu werden. Und wir, sage ich mal jetzt, haben seit Mitte der 90er Jahre Weiterbildung in Psychotherapie in China gemacht. Das heißt, wir waren mehr oder weniger die Ersten, die in China psychotherapeutische Weiterbildung gemacht haben. Und das heißt also Verhaltenstherapie und systemische Psychoanalyse und so. Und ich habe gedacht, okay, der Körper ist in diesen Weiterbildungsgängen nicht groß verankert. Und habe gesagt, okay, dann gucke ich mal. Und dann geht das in China durch eine Empfehlung und dann kennst du nicht alle, aber doch einige. Ne? Dann wirst du eingeladen und so. Und ich habe gemerkt, dass ein sehr offenes, also die Sinne waren sehr offen für den Körperbezug. Sie haben natürlich eine große Tradition in China, was Körper angeht. Ob das dann Buddhismus ist, ob das die Techniken sind, ob das die Meditation ist, ob das Qigong ist, TCM, also traditionelle chinesische Medizin und so weiter. Das heißt, die haben eine riesige Tradition, aber dann hat mich etwas erstaunt, wir haben dann, also jetzt über die DCAP, auch Weiterbildung gemacht im Bereich Psychosomatik und da haben wir ein Konzept aufgelegt und irgendwann tauchte auch die Frage der Praxis auf. Dann haben wir gesagt, ja Mensch, ihr habt doch eine gute Praxis, was so körperbezogene Verfahren betrifft. Und dann haben die gesagt, ja, ja, aber wir wollen was von euch lernen, was wir noch nicht haben. Mhm. Und das erinnerte mich an meinen ersten Eindruck bei dieser Konferenz. Ich hatte auch den Eindruck, die haben sehr viel an Tradition und auch täglicher Praxis. Aber es zu verstehen und reflektieren zu können auf einer auch psychologischen Ebene, da hatte ich den Eindruck, das war mir nicht so sichtbar, beziehungsweise jetzt habe ich immer mehr auch verstanden, dass es wohl alte Schriften gibt über Körper und Psyche. Aber was so die Erfordernisse angeht und die Konzepte in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt, auch global gesehen, dass dort ein riesiger Nachholbedarf ist, was die Entwicklung des Körpers angeht, das Verstehen darüber, aber auch zum Beispiel, wie Kindheitsentwicklung geht, wie Persönlichkeitsentwicklung geht, wie Dynamik in Gruppen, wie man die begleiten kann und so. Das heißt, da habe ich dann gesehen, dass es einen Riesenbedarf gibt, der mich natürlich auch gereizt hat, dort dann intensiver tätig zu werden. Und ich mache keine reine Ausbildung in körperbezogener Psychotherapie, sondern ich bin in unterschiedlichen Kontexten unterwegs. Das heißt, ich mache schon Weiterbildungsprogramme, ich halte Vorträge an Unis, ich mache aber auch offene Seminare für Chinesen, die einfach Interesse haben und keine Experten sind oder keine beruflichen Interessen haben. Das heißt, dann sind Themen zum Beispiel Sexualität und Beziehung oder Angst und Aggression oder Stressmanagement im Alltag. Das heißt, ich coache auch Manager in China. Ich bin auch auf Social Media unterwegs in China. Ich habe zum Beispiel die Körpersprache von berühmten chinesischen Celebrities für das Internetfernsehen analysiert. Und ich will das als ein Beispiel nehmen. Ich habe ja keine Ahnung, was die gesagt haben. Das wusste ich ja nicht. Ich wusste auch nicht, wie die in China gehandelt werden. Also das heißt, was für eine Bedeutung die haben. Das heißt, ich habe mir Videos angeguckt und wusste nur, das ist ein Schauspieler, das ist ein Moderator, das ist ein Stand-up-Comedian oder das ist ein Politiker oder ein Manager. Mehr wusste ich nicht. Und das war hochinteressant zu sehen, weil ich habe ja auf die Verhaltens- und Ausdrucksmuster, auf die Wirkungsmuster geguckt. Und das fand ich dann hochinteressant, weil da gab es doch sehr gute Entsprechungen. Das heißt also, mein Blick auf die Muster, nicht auf die Details bei dem Ganzen oder die aktuellen Dinge, die konnte ich ja nicht verstehen. Aber was die Muster betrifft, also der Blick da drauf, hatte eine hohe Affinität zu dem, wie Chinesen, wenn wir darüber sprachen, also ins Gespräch gekommen sind, sagten, oh ja, das sehe ich auch so. Das haben wir auch immer schon gesehen. Ein sehr konkretes Beispiel. Und dann komme ich zu der transkulturellen Perspektive. Ich mache sehr viel, wenn ich in solchen Ländern unterwegs bin, vor allen Dingen in China, indem ich zu Fuß durch die Städte gehe. Das heißt, ich will mit meinen Sinnen einen Eindruck bekommen. Das heißt, ich bin zum Beispiel bei meinem ersten Besuch mehrere Tage lang durch die Hutongs, durch die alten Stadtviertel von Peking gelaufen. Ich habe gesehen, wie die reden, wie es da riecht, wie die Leute sich bewegen und. Und hab mich anmuten lassen, auf Deutsch gesagt. Und habe dann gemerkt, dass je näher ich zu einer Ansammlung von Menschen kam, desto lauter wurde das. Aber auch je näher ich zu dem Ort, wo sie wohnten, je weiter ich wegging, desto leiser redeten die oder war der Geräuschpegel. Draußen in der Gesellschaft ist es laut, aber wenn die reden, war es relativ der Geräuschpegel leiser. Am Tisch im Restaurant ist es extrem laut. Und dann stand ich am Eingang von der verbotenen Stadt, wollte mir ein Ticket holen. Es war relativ still. Auf einmal brüllte hinter mir einer. Und ich drehte mich rum. Das war so aggressiv auf mich gewirkt. Und dann sprach der nur in sein Smartphone, in sein Handy. Und dann fragte ich meine Begleiter, sagte ich, ist da irgendwas? Nee, der redet mit seiner Familie. Und dann klickten diese beiden Erfahrungen zusammen. Und dann kriegte ich eine Hypothese. Je näher jemand sich und seinem vertrauten Kreis ist, desto lauter redete er. Je weiter er weg ist, desto leiser. Das heißt, ich habe dann diese Beobachtung oder Beobachtungen, diese Verknüpfung, diese Hypothese und Frage mit Chinesen erörtert. Und habe gefragt, hör mal, wie ist denn das? Wie siehst du das? Und dann kam zum Beispiel so ein Effekt, ah ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber genau so ist es. Und, ein Schritt weiter, ich habe dann natürlich versucht, auch in der Arbeit, in Workshops, mich oder solche Dinge in die Arbeit einfließen zu lassen. Nämlich zum Beispiel mit der Stimme, mit laut und leise und mit Nähe und Distanz zu arbeiten. Um mehr über das, was da passiert, in dem Einzelnen, aber auch unter Chinesen, wie man das besser verstehen kann, habe mich auch natürlich eingebracht mit meiner Wahrnehmung, mit meinem Erleben. Das heißt, ich war nicht der Beobachter, sondern ich war Teil des Geschehens. Das heißt, und jetzt komme ich zu einem wichtigen Element von, also ich habe ja schon einen hier genannt, aber was mir dann wichtig war, wie kann man Vielleicht kann ich das in Form der Sprache oder des Lernens der Sprache dann deutlich machen. Wie kann man die kulturellen Vokabeln lernen? Nämlich, wie übergebe ich eine Visitenkarte? Das kann man im Seminar. Dann, wie kann ich die Grammatik lernen? Das heißt, die Regeln der Kommunikation. Das kann ich auch im Rollenspiel im Seminar lernen. Aber zu sprechen geht nur, wenn ich den Sprung in das kalte Wasser mache, wenn ich dann vor Ort bin, mit Chinesen rede. Am besten noch in deren Kontext. Das heißt, das kalte Wasser besteht darin, dass ich anfangs rumhaspele und irgendwelche Vokabeln suche, aber gleichzeitig natürlich auch geht es um Emotionalität. Wie komme ich klar in der Situation, die ich überhaupt nicht verstehe, wo ich keine Verhaltenssicherheit habe, wo ich auch nicht durchblicke, wo ich auch keinen Berater fragen kann, erklär mir doch mal eben, was läuft hier gerade für ein Film? Und gleichzeitig will ich von A nach B kommen. Das heißt, da entsteht sehr viel an emotionalem Echo in mir, aber auch in dem anderen. Und das ist dann die Ebene der Trans- oder ein wichtiges Element der transkulturellen Kommunikation. Also die Vokabeln lernen, die Grammatik lernen und sich bewegen lernen mit offenen Sinnen.
Ich würde das gerne mal nochmal verbinden mit unserem ersten Teil. Und zwar, wenn es um öffentlichen medialen Auftritt geht. Das heißt, wenn ich mir jetzt Xi Jinping mal als Beispiel nehme, der nun auch wirklich sehr lange an der Macht ist und sich ja die Machtposition über die Jahrzehnte jetzt eigentlich, glaube ich, schon auch gefestigt hat. Es gab ja, ich glaube, die Amerikaner waren es, die so ein bisschen den Winnie-Pooh-Vergleich gebracht haben, wo man gesagt hat, naja, es ist eigentlich der gutmütige, lächelnde Bär, wobei man das bei einem Autokraten ja jetzt oder so einem Chef jetzt nicht unterschätzen darf, dass er der gute, freundliche Bär ist. Aber inwiefern welche Erwartungshaltung gibt es quasi an eine politische Führungskraft? In Russland sagt man ja der starke, grimmige Bär und man muss Stärke zeigen, so wie in Putin. Sobald er schwach ist, wird er abgesägt. Wie würde man das in China sehen?
Mein erster Blogbeitrag zu Angela Merkels Besuch bei Xi Jinping, bevor er Chef wurde, den habe ich genannt, oder der wurde beschrieben in den Medien, die haben eine halbe Stunde hinter verschlossenen Türen geredet und nichts ist aus diesem Raum rausgekommen an Informationen. Dann habe ich meinen Beitrag im Blog damals, glaube ich 2012 war das oder 13, den habe ich genannt, Schweigen ist Dialog. Und das ist ein ganz wesentliches Kriterium, nämlich wie kann ich schweigend kommunizieren? Wie kann ich das nicht oder noch nicht Gesagte vielleicht noch nicht in Worte bringen, aber es schon anmuten lassen, also mitschwingen und ein Echo spüren und durch mein Verhalten, was ja auch dann soziales, ein kommunikatives Verhalten eben auch ist, quasi ein Angebot machen, ein unausgesprochenes Angebot machen, sodass wir irgendwann reden können. Und das Wesentliche ist aber bis dahin passiert. Ich hoffe, das war jetzt nicht um drei Ecken rum. Um drei Ecken zu denken und zu fühlen und zu reagieren, ist aber nicht untypisch in China. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du einen Zugang hast oder wenn du ins Fettnäpfchen getreten bist, dann kann das sehr krass und sehr direkt sein. Unmissverständlich, unerbittlich. Und dazwischen spielt die Musik. Das heißt, wenn du ihn gerade beschrieben hast, dann auch als Autokraten und so weiter, würde ich ergänzen, ein Autokrat oder ein Politiker im chinesischen Kontext, kulturellen Kontext. Und der ist anders als in Russland und anders als in Amerika. Völlig anders. Das ist, leuchtet mir ein und leuchtet dir ja auch ein. Man sagt ja, okay, jede Kultur ist anders. Das wird aber so leicht gesagt, aber die Frage ist ja, wie kann ich dem Rechnung tragen? Vielleicht ein Beispiel, sehr konkret, wie man, es gibt ja viele Politiker und man weiß immer nicht, was passiert bei denen im System. Und dann fragt man sich, naja, ist der, der heute wichtig ist, morgen auch noch wichtig? Oder was ist mit einem Politiker geschehen, über den man heute redet und morgen auf einmal nicht mehr? Das heißt, wir übernehmen dann unsere Erklärungsmodelle oder politische Erklärungsmodelle, die aber letztendlich nicht ohne den den Blick auf die chinesische Kultur hilfreich sind. Um es ganz simpel auszudrücken, wenn man sich auf der Zeitung, auf dem Titelblatt anschaut, eine Reihenfolge von Politikern, also Politikernamen, dann sieht man an der Reihenfolge, wer wann an erster, zweiter, dritter Stelle genannt wird, was die Bedeutung des Politikers im gegenwärtigen politischen Kontext aussagt. Das heißt, wenn ich diese kulturelle Information oder diese Brille nicht präsent habe, dann stochere ich im Nebel. Das heißt, das Schweigen ist mehr als nur ich fantasiere, sondern es ist ein hohes kulturelles Wissen in Form von Information auch wichtig. Gleichzeitig aber auch mein Mitschwingen, meine Emotionalität und was mich ja auch immer wieder geprägt hat, zu schauen, was für Muster stellen sich heraus, die mir und meiner Wahrnehmung zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf dem Hintergrund meiner Geschichte mit China bedeutsam erscheinen. Das heißt nicht, dass ich morgen modifizieren muss. Es kann sein. Also es sind keine Wahrheits- und Absolutätsaussagen und Ansprüche, die ich dadurch erhebe.
Ich würde gerne mal auf den Aspekt Körpersprache, nonverbale Kommunikation im internationalen Kontext eingehen wollen. Und zwar, also ich nehme mal nur ein Beispiel, wenn ich mit einer amerikanischen Freundin telefoniere oder im Meeting bin, dann ist meine Stimme eine Oktave höher, ich spreche 2,5 Mal so schnell und ich gefühlt spreche ich wie ein kleines Mädchen, was ganz schnell energisch plappert. So, also ganz anders, als wenn ich jetzt beispielsweise ein Seminar bei der Bundeswehr gebe. Das heißt, in meinem Kontext habe ich einen unterschiedlichen emotionalen Zustand und einen anderen Sprachgebrauch, einen Sprachfluss etc. Wenn wir jetzt schauen, wie äußert sich die Körpersprache, welche Regeln gibt es da? Das heißt, inwiefern kann man gesellschaftlich Emotionalität zeigen? Na, wir können auch sagen, im Deutschen Männer sind eher zurückhaltender, Frauen dürfen ein bisschen emotionaler sein. Wie ist das quasi international gesehen? Welche Rolle, wie extravertiert darf man da mit Körpersprache arbeiten?
Sehr gute Frage, sehr wichtige Frage, weil da gibt es oft küchenpsychologische Antworten. Ne, so nach dem Motto, wenn ich die Arme verschränke, dann bin ich verschlossen oder in Abwehr. Oder auf der anderen Seite, Frau Baerbock, erster Besuch nach der Öffnung in Syrien. Mhm. Ne, die beiden, also der französische Kollege und sie, haben sich verabredet, nicht die Hand zu geben. Dann hat der Kollege aber dann doch die Hand gegeben. Man sieht bei Frau Baerbock, ihre Hand geht so ein bisschen nach vorne, aber die wird nicht beantwortet bei dem ersten Kontakt. Ein Riesenaufschrei. In der deutschen Medienlandschaft, naja, dieser Machthaber, ne, dieser, der verweigert der Baerbock den Handschlag. Wenn man sich den Kulturkreis anguckt, ist das etwas, was überhaupt nicht gegen Frau Baerbock gerichtet ist, was auch zunächst mal nicht frauenfeindlich zu verstehen ist. Das ist eine Gepflogenheit, so wie man sich dort begrüßt. Das körpersprachliche Verhalten, das Ausdrucksverhalten ist also immer kontextbezogen. Das Zweite, es gibt einen emotionalen Ausdruck oder einen Ausdruck von Emotion. Da hat der Paul Ekman sehr viel und Schlaues zu geforscht und gesagt, dass er sagt, es gibt so gewisse Grundemotionen, die im Grunde genommen ähnlich bis gleich ausgedrückt werden, global gesehen gleich ausgedrückt werden. Wie zum Beispiel Freude oder Ärger oder Ekel und so. Da gibt es mittlerweile auch andere Studien, die sagen, na ja, das ist nicht so einfach zu identifizieren, wie das ist. Dann gibt es gewisse Muster, die durch die persönliche Entwicklung entstanden sind. Nehmen Sie Frau Merkel mit der Struktur. Das heißt also, da sind wirklich menschlich typische körperlich verankerte Ausdrucksmuster. Dann gibt es kontextbezogene Gepflogenheiten, Rituale. Und es gibt persönliche Erfahrungsmuster, die eine Rolle spielen. Das heißt, zumindest diese drei Perspektiven helfen, die Frage zu beantworten. Das heißt, es ist natürlich jetzt schwierig, mit welcher Perspektive fange ich an, an welchem Beispiel. Wir haben jetzt gerade über China gesprochen, dann will ich einen Schritt weiter gehen, nämlich nach Japan und will zeigen, wie kompliziert das ist. Es gibt ja in Japan eine Gepflogenheit, die sehr stark kulturell geprägt ist, nämlich wie man einem Gegenüber begegnet bei der Begrüßung. Das ist diese Bewegung, diese Neigung nach vorne. Das heißt, derjenige, der hierarchisch höher gestellt ist, der beugt sich weniger nach vorne. Das heißt, wenn jetzt beide sich gegenüberstehen, der Hierarch steht vor mir, der beugt vielleicht nur angedeutet die Kopfbewegung, während ich als Gast, als Fremder oder als Mitarbeiter mich mehr bewegen muss. Gut, das kann man wissen. Das ist eine Vokabel, könnte man sagen. Oder wie eine Grammatik, eine grammatikalische Regel. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in Japan und ich beuge mich nach vorne und es sind verschiedene Personen vor mir, dann kriege ich, je weiter ich mich nach vorne beuge, ja gar nicht mehr mit, wie weit bin ich jetzt und wer ist jetzt unter Umständen ja Vorgesetzter oder zweite Ebene oder wie auch immer. Das heißt, ich muss mich verlassen auf ein sensorisches Instrumentarium, also auf ein gefühltes Wissen. Und dieses, ich sag's mal, dieses Sensed Knowing, das ist zum Beispiel in China für mich unabdingbar. Bei uns im westlichen Kulturkreis kann man ja mal ins Fettnäpfchen treten. In China kann es unter Umständen, ohne dass ich das merke, ein Schloss sein an der Tür und das ist auf ewig und immer verschlossen. Das kriege ich nicht mehr auf und ich kriege es gar nicht mit. Und das ist mir auch passiert.
Jetzt habe ich habe da eine Gegenthese oder eine Provokation. Und zwar, ich habe so ein, zwei interkulturelle Kommunikationsseminare schon gegeben, also basierend so auf Gerd Hofstede und Richard D. Lewis und wie verhalte ich mich richtig und wie kann ich mich auf einen Auslandseinsatz vorbereiten. Also deshalb zum Beispiel am Ausbildungszentrum der Vereinten Nationen in Wilflecken die einsatzvorbereitende Ausbildung gemacht für Auslandseinsätze, ne? Dass man sich zum Beispiel in Afghanistan kulturell richtig verhält, ne? Das Beispiel Hand geben bei einer Frau geht halt gar nicht so. Also funktioniert nicht im islamischen Raum als Beispiel. Gehen wir auch mal von dem Extrem weg, sondern wir gehen mal in andere Bereiche und ich sage, okay, bereite dich so und so vor und das musst du beachten, etc. Und dann habe ich mal den berechtigten Einwurf gehört, naja, Danny, das kannst du da gar nicht mehr sagen. Du weißt ja gar nicht, wie ist die Person sozialisiert? Hat die kanadische Eltern? War die auf einer amerikanischen Universität? War die in Großbritannien? War die in China? Was hat die für Medien konsumiert? Inwiefern ist sie schon einfach zwei, drei Schritte weiter dir entgegengekommen? Das heißt, dieses ich will es richtig machen und mache es aber falsch, weil ich mit Vorurteilen, Verhaltensweisen rangehe. Das heißt, ich will den chinesischen Namen ordentlich aussprechen und der nennt sich aber ich bin Joe, weil der gewohnt ist, die können meinen Namen eh nicht richtig aussprechen. Ich nehme mir einfach einen amerikanischen einfachen Namen, den jeder kennt, so wie Danny. Ja. So. Was sind so deine Erfahrungen? Inwiefern versucht man da hinzugehen, keine Schlösser zuzumachen und gleichzeitig sind die aber so schon globalisiert in ihrem Verhalten, dass es internationale Verhaltensstandards gibt, dass man das gar nicht mehr braucht?
Es gelten die gleichen Aspekte, die ich genannt habe, nämlich die Sinne offen zu haben, auf der einen Seite eine Grundinformation dir zu eigen zu machen, also mitzukriegen, okay, wie sind die Vokabeln und wie sind die Grammatikregeln, das ist ganz wichtig. Und dann ist es wichtig, aber auch im Vorfeld, aber auch dann natürlich in der jeweiligen Situation, die Sinne offen zu haben und auch, wie sag mal, durchlässig zu sein für mich selber. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen aus einer Unternehmenskultur. Ich wurde mal eingeladen zu einem, das waren 90er Jahre, zu einem IT-Unternehmen. Die waren sehr bekannt und so. Und die hatten im Vorstand, die hatten so einen Führungskräftetag und dann wollten sie wieder einen Tag lang irgendwas über Führung sagen, wo es lang geht, Strategie und wie die Führung darauf vorbereitet werden soll und so weiter. Dann hatte ich im Vorfeld mit den fünf Vorständen waren das gesprochen. Wir haben also einen Workshop gehabt, einen Tag. Und das war eine sehr angenehme Atmosphäre. Und also ich fühlte mich aufgehoben, wir konnten gut drüber reden. Aber ich merkte, und das war das Sensorische, naja, die haben im Vorstand selber zum Vorstandsvorsitzenden eine subtile, aber sehr deutliche Unterscheidung. Gut. Ich wusste jetzt nicht, wenn ich das ansprechen würde, wenn das so subtil ist und eine Regel ist, die eigentlich gut funktioniert, aber über die man ja nicht redet. Wie mache ich das? Das habe ich versucht und ging nicht. Und irgendwann, ich kam dann Tag drauf wieder, beim zweiten Tag, dann erinnerte ich mich, dass unten im Haus, im Empfang, war eine ganz kleine, aber nicht zu übersehende Vitrine. Und da waren ganz viele verschiedene Eulen drin, so kleine Figürchen. Habe ich gesehen, reingeschaut und mich gefreut. Dachte, oh, schön. Und habe aber überhaupt keine Verbindung gesehen zum Unternehmen, weder im Logo noch sonst wo. Und dann war ich oben, waren dann oben und haben dann wieder gearbeitet. Und irgendwann kam das mir in Erinnerung, wahrscheinlich in einer Situation, wo es um diese subtile Unterscheidung ging. Und dann habe ich den Vorstandsvorsitzenden gefragt, habe ich gesagt, hören Sie mal, ich habe da so eine Frage. Heute Morgen ist mir erst Ihre Vitrine ins Auge gekommen, so gefallen, diese Vitrine mit all diesen wunderschönen Eulen und so. Können Sie mir sagen, was hat es da für auf sich? Ich habe da so keine Verbindung zum Unternehmen gesehen. Es wurde auf einmal ganz still. Und ich habe natürlich die Frage auch an alle gerichtet, weil ja alle das mitkriegen. Und was ist passiert? Die anderen wussten überhaupt nicht, warum diese Vitrine da steht, also was die Bedeutung ist. Nur der Vorstandsvorsitzende. Das heißt, für ihn hatte es eine ganz besondere Bedeutung, warum auch immer, spielt sich keine Rolle, aber es war wie eine unausgesprochene Verabredung, also ein Muster. In bestimmter Hinsicht berühren wir nicht unseren Vorstandsvorsitzenden. Also es war eine ganz subtile, bedeutsame Unnahbarkeit. Und dann konnten wir darüber reden und weißt du, was ich gemacht habe? Am nächsten Tag habe ich meinen Vortrag geändert. Ich hatte eine Keynote und habe 10 Minuten über Eulen gesprochen. Weil natürlich jede Führungskraft mitkriegt diese Eulen, ohne aber etwas zu sagen, warum diese da steht, was das mit dem Vorstand auf sich hat und so weiter. Das heißt, ich war sicher, dadurch habe ich einen wichtigen Impuls im Unternehmen gesetzt, ohne die Dinge beim Namen zu nennen, ohne sie anzusprechen. Ich weiß nicht, was raus geworden ist, das spielt auch jetzt keine Rolle in dem Sinne, ne? Aber das war eine Geschichte, die deutlich macht, wie wichtig es ist. In Amerika, ich habe ja auch sehr, sehr viele Kollegen in Amerika und merke, dass mich immer wieder stört, wie die in die offene Tür rennen, so als würde man sich seit Jahren kennen und ich kenne den vielleicht gar nicht. Dann habe ich manchmal das Gefühl, dann sträuben sich bei mir die Nackenhaare oder manchmal sage ich, was fällt dir denn ein? Und manchmal merke ich, ist aber schön, das erleichtert viel. Das heißt, das auch bei mir wahrzunehmen und nicht nach diesem vorgeprägten Muster, das ist aber nett und man muss dem ja auch nett begegnen, zu reagieren. Weil die vertragen ja, wenn man, sagen wir, das anspricht zum Beispiel. Ich habe dann mit manchen Kollegen das auch angesprochen, gesagt, du bist aber schnell dabei und ich brauche ein bisschen länger. Dann guckte der mich an und sagte, und war überhaupt kein Problem. Mhm. Aber wenn ich das nicht gemacht hatte, dann merkte ich war innerlich einen Schritt zurückgegangen. Ein Schritt zurückgehen ist natürlich gerade, was die kulturelle Kommunikation angeht, nicht gerade förderlich.
Transparenz, Offenheit schaffen, da wo es möglich ist quasi.
Ja, ja.
Lieber Ulrich, wir haben uns wie verabredet schön verquatscht. Wir sind jetzt, was bei diesen umfangreichen Themenfeldern abzusehen war. Ich glaube, es war trotzdem extrem kurzweilig, zumindest ging es mir so. Wenn wir jetzt auf unsere Folgentitel schauen und so ein bisschen zurückblicken, was wir besprochen haben. Unsere Folge heißt ja, wie bin ich Mensch oder wie kann ich Mensch sein und wie kann ich Mensch bleiben? Wenn du unser Gespräch so ein bisschen zusammenfassen würdest, wir haben so ein bisschen Politik, wir haben ein bisschen transkulturell das betrachtet. Was kann man als Zuhörer oder Zuhörerin vielleicht heute mitnehmen, wie das Ganze gelingen kann?
Vielleicht ein Motto von mir, was auch ein Teil meines Ethos und meines Grundverständnisses in der Arbeit ausdrückt. Nämlich sich treu bleiben können und eine Passung möglich zu machen. Also eine Passung mit dem Gegenüber. Also das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, dafür brauche ich ein offenes Sensorium. Das braucht auch etwas, was ich sehr bitter, weil es eine Ernüchterung war, in meiner Lehranalyse lernen musste oder gelernt habe, und heute bin ich froh drüber, nämlich zu spüren und auch zu wissen drum, andere Menschen sind auch Menschen. Klammer auf, nicht nur ich bin ein Mensch, Klammer zu. Es könnte eine wohlwollende Umschreibung von einem Herrn Trump sein oder einem Elon Musk, weil die wissen davon offensichtlich nicht viel. Das heißt, das ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Das heißt, mich auch im Umkehrschluss heißt das ja, zu erkennen zu geben. Das heißt, in meiner Ausbildung habe ich gelernt am Anfang, in der Therapieausbildung, wenn wir einen Workshop hatten, weiß ich, Einführung in Depression. Die Woche drauf, alle meine Patienten waren auf einmal depressiv. Ich musste das erstmal durcharbeiten. Später, wenn ich fertig war als Gestalttherapeut oder als Bioenergetiktherapeut, wenn ich dann merkte, die eine Schule, die war plötzlich überhaupt nicht mehr relevant für mich. Dann war nur noch Körper angesagt oder dann war nur noch Gruppe angesagt. Das heißt, das war auch ein Stadium. Dann habe ich gemerkt, nächstes Stadium, Kompetenzentwicklung. Wie kann ich Instrumente, die ich in der Gestalttherapie und so weiter mir angeeignet habe, wie kann ich die in Anführungsstrichen korrekt, richtig, gut im Sinne der Konzepte und des Modells anwenden? Und habe irgendwann, und da war ich dann irgendwann um die 50 rum und drüber, habe ich gemerkt, oh, ich handle ja nicht mehr nach in Anführungsstrichen State of the Art. Und habe irgendwann dann 1, 2, 3, 4 Jahre später gemerkt, dass ich auch mich mehr eingebracht hatte als Person, als Mensch und nicht nur durch diese offiziellen persönlichen Rückmeldungen, sondern etwas, was ich ganz früh auch mal erlebt habe, was aber dann nicht mehr relevant war für mich, was also, ich sag mal, mir aus meinem Selbstverständnis von Professionalität entglitten ist, das habe ich wiederentdeckt. Nämlich, ich hatte irgendwann mal, da war ich an der Volkshochschule, war ich so Anfang 30, einen Workshop gemacht und da war eine Mutter mit ihrem Sohn in dem Workshop. Und wir haben gearbeitet, wie das so damals üblich war, alles ein bisschen kreativ und spontan und so weiter. Und irgendwann kam die Mutter mit etwas raus, nämlich eine Erfahrung aus ihrer Kriegserlebniszeit. Und diese Kriegserlebniszeit, die hatte mich so berührt, dass ich traurig wurde. Ich habe noch nicht gesprochen, wie berührt ich bin und traurig wurde. Aber ich habe ihr dann gesagt, ach, weißt du, mir fehlen jetzt die Worte, weil ich fände es respektlos, wenn ich mit dir über deine Erfahrung jetzt rede, aus einer psychologischen oder wie auch immer fachlichen Perspektive, weil ich würde dir als Menschen nicht gerecht werden. Also ich habe geschwiegen, natürlich nicht geschwiegen. Und ich habe gemerkt, so etwas, also später, so etwas auch einzubringen, ist, ich sag mal, das i-Tüpfelchen von Kompetenz. Und ich habe gemerkt, das ist unwahrscheinlich schwierig manchmal. Ganz, ganz schwierig. Weil ich habe dann plötzlich auch gemerkt, naja, was denkt der andere von mir, von meiner Kompetenz? Oder lacht der über mich? Oder wie wird der morgen über mich reden? Das heißt also, das ist so die andere Seite der Kamera, wenn die Kamera aus ist. Wie bin ich rübergekommen? Was wird daraus entstehen? Und in der heutigen Zeit ist das ja brandgefährlich unter Umständen. Ich hau da was raus, zack, und kriege einen Shitstorm um die Ohren gehauen. Oder werde sogar noch verfolgt.
Lieber Ulrich, vielen, vielen lieben Dank für den guten Abschluss des Hauptteils und auch für die Beantwortung unserer Folgenfrage. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Ein Beispiel von Mercedes. Die haben alle 5 Jahre ein neues Führungsleitbild eingeführt Und dann gibt es Seminare, um das runterzubrechen im Führungskader. Und wir haben damals eine Kollegin von Mercedes, die hat diesen Part übernommen. Und mein Part war zu schauen und eine Erfahrung, einen Erfahrungsraum ermöglichen, wo die Führungskräfte ihre verinnerlichten, biografisch erworbenen Führungskompetenzen oder ja, die eigene Führungsfähigkeit und Tätigkeit zu erleben und zu spüren, um dann zu sehen, wie kriegt man das zusammen. Sich in diesen Zwischenraum zu bewegen, das ist ein, ich sag mal, ein Sicherheitsgefühl zu erwerben in einem unsicheren Raum, in einem unsicheren Kontext. So wie die Fische im Wasser bei Mao sich bewegen und gleichzeitig dabei nicht untergehen, ne?
Sehr schön. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Mir treu bleiben zu können und nicht vermeintlichen oder zu laut vorgetragenen oder von mir fantasierten Bestimmungen von außen Rechnung zu tragen. Das heißt also, ich will mir meinen schrägen Kopf bewahren. Mhm.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Gesund bleiben können und wach bleiben können, auch wenn es schwerfällt.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Drei Bücher?
für die Zuhörerin hinter ihm ist eine ganze Bibliothek gestapelt, querbeet. Das heißt, vermutlich eine der schwersten Fragen in diesem Podcast.
Nee, glaube ich nicht, weil ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Ne? Ich will ja nicht auf den falschen Fuß erwischt werden. Ein persönliches Buch, eins, was den Bereich Therapie angeht und eins, was den beruflichen Kontext als Coach betrifft. Das persönliche oder ein persönliches Buch, was ich mit Genuss und Spannung nicht mehr aus der Hand legen konnte, war 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez. Ich muss dazu sagen, ich lese kaum Romane. Also da bin ich unterbelichtet. Aber dieser Roman, den fand ich toll wegen seiner Magie und wegen des Mystischen, also des Nicht-Greifbaren. Als Körperpsychotherapeut natürlich das Grundlagenbuch von Alexander Lowen, dem Begründer der bioenergetischen Analyse. Das Buch heißt Bioenergetik. Das dritte Buch, das war von einem sehr guten Freund und Kollegen Wolfgang Loos, der eigentlich der Begründer von Coaching im Management in Deutschland. Und das hieß damals Unter vier Augen. Das sind drei Bücher, die leicht zu lesen sind und drei wesentliche Merkmale meines Mensch und beruflichen Seins ausmachen.
Sehr stark. Ich glaube, das 100 Jahre Einsamkeit wurde letztens auch hier frisch erwähnt. Finde ich spannend, hatte ich vorher nämlich noch nie gehört.
Ja, du kannst es dir leicht machen. Du kannst bei Netflix, habe ich gerade jetzt gesehen, da gibt es eine Staffel. 8 Folgen, kann man relativ gut. Und die haben wesentliche Elemente drin. Obwohl das Buch ist grandios. Grandios. Als Beispiel, was ich toll finde, eine Mutter zum Beispiel wird beschrieben, wie sie ihren Sohn so erzieht, dass er Papst werden kann. Und es scheint zu funktionieren in Südamerika.
Habe ich auch gleich auf meine Netflix-Playlist dann gepackt. Ja. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Ja, ich habe ja gesagt, ein Glaubenssatz ist, den ich schmerzlich erleben musste, andere Menschen sind auch Menschen. Und mein Glaubenssatz so, das hält meine Frau mir immer vor und dabei schmunzelt sie, nämlich, du musst nicht immer Sheriff spielen.
Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Ja, einmal der besagte, andere Menschen sind auch Menschen. Das ist das sehr Persönliche, was mir gezeigt hat, dass ich manchmal den Blick, auch wenn ich das meine oder vorgebe zu leisten, dass ich diesen Blick manchmal wirklich aus dem Auge verliere. Dann polter ich rum oder überfahre jemanden impulsiv und merke gar nicht, dass ich vielleicht Porzellan zerschlagen könnte. Und der andere Satz, sich selber treu zu bleiben, auch wenn es schwierig ist, und aber auch Passung herzustellen, also beides gleichzeitig, das ist etwas, was wirklich wie ein Glaubensbekenntnis ist.
Welche Menschen inspirieren dich?
Waren unterschiedliche. Angefangen war damals in meiner Jugend, war ich in der Spätpubertät, das war Albert Schweitzer. Ich fand das toll, was er gemacht hat, in den Urwald zu gehen und in Lambarene humanitär zu wirken. Noch mehr ergriffen hat mich, wie er dann Klavier gespielt hat im Dschungel. Also dieses zusammen, dass er damals in den 60er Jahre ein Klavier dahin geschafft hat und sich hingesetzt hat und Klavier gespielt hat. Also das war beeindruckend für mich. Dann war zum Beispiel etwas als Jugendlicher, das war der Formel-1-Weltmeister, Graf Berge von Trips, der tödlich verunglückt ist, der sowas an sich hatte von, das war so eine gute Person, die war unlauter, so will ich mal sagen, und hatte keine Ecken und Kanten, war ganz unspektakulär. Dann habe ich mir angeschaut, ja klar, die drei großen Lehrer von mir, das war an der Universität Karl Klüver, ein Psychoanalytiker, der mir eigentlich das nahegebracht hat, was dann irgendwann später systemisch genannt wurde. Also wir haben uns, wie ich hatte ja gesagt, das Buch Grenzen des Wachstums vor Augen geführt und gefragt haben, okay, was kann man tun, um diesen impliziten Fragen, die sich daraus ergeben, wie kann man die bearbeiten, wie kann man da einen Zugang kriegen in Gruppen oder in Systemen, in Organisationen. Und das war ein Geschenk, diesen Karl Klüver kennenzulernen, der uns auch eine Berechtigung immer gegeben hat, dass so wie ihr seid, das ist gut so. Gleichzeitig dann in der Körperpsychotherapie mein Lehranalytiker Jan Velzebuhr, der ein Holländer war, der auch so ein bisschen schräg war, der war Diplompsychologe, Jurist, Schauspieler und Regisseur.
Illustre Mischung. Also
eine Kombi, die mir erleichtert hat, als Beispiel, er hat dann Lehranalyse mit mir gemacht, ich bin dann nach Holland gefahren und ab und zu kam dann der Hund des Nachbarn und legte sich neben die Matte, auf der ich lag und in meiner Biografie schwelgte oder gelitten habe. Ne, das passiert ja nicht so oft, dass der Lehranalytiker seinen Hund da reinholt. Ne? Aber das war selbstverständlich und das war gut so. Und das andere natürlich der liebe Freund und Kollege Wolfgang Loos, der mir so etwas beigebracht hat, was ganz simpel war. Also mach dir immer klar, in welcher Rolle du jetzt gerade redest oder fühlst. Und bist du Experte, bist du Berater, bist du Therapeut, bist du Mensch? Und wie kriegst du das, ohne das jetzt zu sezieren? Wie kannst du dich da drin bewegen? Und das ist etwas, was wie eine Kunst ist vielleicht, ne?
Ja, finde ich auch nochmal ganz stark, auch als Impuls, das ist quasi auch nochmal eine gute Zusammenfassung für das Thema, was heute sehr weit war und gleichzeitig aber diesen Fokus hatte. Wie bleibt man sich, wie ist man Mensch und welche Rollen nimmt man gerade an und vor allem auch die, einfach auch die Klarheit darüber zu haben, wo, in welchem Kontext habe ich welche Rolle und bin ich noch bei mir. Sehr stark. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ich würde ja jetzt eine Gegenfrage stellen und sagen, was meinst du, mit wem ich das machen würde? Ich kürze ab mit Lucky Luke. Kennst du den?
Der zieht schneller als sein Schatten.
Ja, genau. Das heißt, der hat mich schon seit meiner Jugend begleitet. Ich bin fasziniert von dem. Einmal von der Einfachheit, wie das Leben dort ist, aber auch was er tut und wie er es tut. Es ist nicht unbedingt so ein Don Quixote, der da alleine durch die La Mancha zieht, sondern der wirkt in seinem Leben. Und der hat gute Begleiter, nämlich sein Pferd, den Jolly Jumper, aber auch diesen schrägen Hund, der irgendwas Doofes macht, aber letztendlich im Ergebnis ist es gut. Das heißt, dieser hat mich fasziniert und ich wäre neugierig, mit dem darüber zu reden, also wenn Lucky Luke Berater der Regierung wäre. Wie sähe das aus? Fände ich hochspannend, aber gut.
Ja, ich glaube, mit Ronald Reagan hatte man zumindest schon mal einen Westernheld als Präsidenten. Vielleicht gibt es da Analogien.
Der ja was Wichtiges gesagt hat. Ich bin der beste Schauspieler eines Präsidenten. Ja. Er hatte sehr hohe Selbstdistanz, würde man sagen. Der war sehr wach für sich selber.
Ja, und das erste Beispiel, wie wichtig Medienkompetenz auch als Politiker sein kann. Ja,
natürlich.
Ja.
Natürlich. Nämlich der also wenn du schmunzeln kannst über dich, dann hast du die halbe Miete.
Ja. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Damals hätte ich sehr gebraucht eine Stimme, die mir, so dass ich es gefühlt hätte, gesagt hätte, steh doch zu dir, ist doch gut, was du machst und wie du es machst.
Steh zu dir. Mhm.
Was mich auch berührt, wenn du mir die Frage stellst.
Na, ich hab's gemerkt. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ja, ist eine sehr persönliche Antwort, aber auch eine etwas humorvolle. Ich weiß nicht, ob du den Jürgen Techtmeier noch kennst. Das war so ein ganz alter Comedian, würde man heute sagen, aus dem Ruhrgebiet. Der sprach in dem Sprachduktus des Ruhrgebietlers und hatte einen riesigen Erfolg in den 60er Jahren im Fernsehen. Und seine Show, die hieß Mensch bleiben. Das ist etwas, was mir wichtig ist.
Schön. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Habe ich schon und müsste ich mich wiederholen. Andere Menschen sind auch Menschen. Und das ist gerade politisch ganz schwer umzusetzen in den Zeiten wie heute.
Andere Menschen sind auch Menschen. Damit gehen wir versöhnlich aus der Folge raus. Das finde ich gut, das finde ich wichtig. Und es braucht es in unseren Zeiten. Wir können nicht alle Hände wegschlagen. Von daher, lieber Ulrich, vielen, vielen lieben Dank für dieses unterhaltsame, kurzweilige und auch informative Gespräch. Es war kein kurzes, aber es war kurzweilig. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, danke für die Einladung und für das Gespräch und dass du mich hast ausreden lassen. Ne?
Tschüss.
Ja, tschüss. Ne?
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.